Ja, ich weiß nicht, es gibt Tage, da kann ich meinen Kram selber nicht mehr so richtig lesen. Heute irgendwie ist so ein Tag. Jetzt habe ich mich entschieden, ich kann lesen, was ich da aufgeschrieben habe, aber sehe euch nicht so richtig. Allerdings, ich sehe schon, wenn einer wegläuft, nur nicht, wenn jemand einschläft oder so. Das kann ich nicht sehen. Ihr seid also aber auch nicht sicher. Ja, wo fange ich an? Zur Zeit Jesu war eine ganz besondere Zeit. In Israel hat sich über lange Zeit nichts Bedeutendes mehr auf dem Glaubenssektor ereignet. Die Propheten, von denen die Bibel berichtet, waren schon 200, 300, 400 Jahre tot. Und in den Gottesdiensten und in den Treffen hörte man Auslegungen von diesen Niederschriften. Aber da rührte sich nicht mehr was. Da gab es keine Propheten, die aufstanden und irgendwas zu sagen hatten. Und so kam es, dass es eine ganze Reihe von Leuten gab, die mittlerweile ihren jüdischen Glauben aufgegeben hatten. Klar, sie waren nur irgendwie Juden, aber sie hatten im Grunde das Ganze eigentlich abgehakt, weil da nichts mehr zu sehen war von der Macht und der Größe des israelitischen Gottes. Vielleicht haben manche auch im Stillen mehr römische Gottheiten favorisiert, weil bei denen sah man ja das, was geht. Andere haben in dem Volk viel stärker darauf gehofft, dass Gott endlich wieder was tut und haben dafür gebetet und sich danach gesehnt und waren auf der Suche danach, wo sind Hinweise, dass Gott endlich wieder was tut. Und noch andere waren zu dem Schluss gekommen, die Tatsache, dass Gott nichts tut, liegt nicht daran, dass er gestorben ist oder es ihn noch nie gegeben hat, sondern die Tatsache, dass er nichts tut, liegt daran, dass das Volk nicht würdig ist, dass er was tut. Und so versuchten sie, den Weg für das Handeln Gottes vorzubereiten, indem sie versuchten, das Volk zu bewegen, wieder mehr in der Bibel zu lesen und die Gebote zu beachten. Und dann rührte sich endlich etwas. Es tauchte tatsächlich endlich jemand auf, von dem man wirklich sagen konnte, da geht noch was, Gott lebt, das ist ein Prophet, ja, vielleicht sogar, das ist der Messias. Und die Anhänger Jesu erlebten in ihrer Zeit mit Jesus unglaubliche Dinge. Hammerpredigten, nicht nur 20 Minuten spannend oder eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde, sondern den ganzen Tag über. Und großmächtige Wundertaten. Und auf einmal war für die Menschen wieder spürbar, da ist Gott da. So wie sie vielleicht noch nie in ihrem Leben es gespürt haben, war ihnen deutlich, hier wirkt Gott. Und so erleben die Anhänger von Jesu die Bergpredigt. Na gut, wenn man ganz ehrlich ist, es ist nicht einfach, die Standards von Jesu einzuhalten, die er dort in der Bergpredigt verkündigt. Aber so wie er das präsentiert, ist es stimmig, macht es Sinn, passt es irgendwie. Auf alle Fälle war hinter der Bergpredigt mehr Dampf als hinter diesem üblichen Erzählen der Pharisäer und Schriftgelehrten, die eigentlich nichts anderes konnten, wie irgendwelche uralten Gebote wieder hervorzuholen und sich darüber zu streiten, wie nun das richtige Verständnis von diesem oder jenem Gebot war. Und dann nach dieser Bergpredigt, als sich alles wieder auflöste und die Anhänger Jesu mit Jesus weiterzogen, da begegneten sie einem Aussätzigen. Und Jesus geht zu diesem Aussätzigen hin, legt ihm die Hand auf und der wird gesund. Und dann kommt da dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann. Und der hat einen kranken Sklaven und Jesus legt ihm noch nicht mal die Hand auf, sondern sagt einfach nur, geh nach Hause, das ist schon alles okay. Und dann wird die Sache persönlich. Nicht irgendwo geschieht ein Wunder, sondern in der eigenen Familie. Sie sind zu Besuch bei Petrus und die Schwiegermutter von Petrus hat Fieber und Jesus heilt diese Frau. Aber es bleibt nicht nur so bei so einfachen, simplen Heilungen. Da kommt noch mehr. Es gibt eine Sturmstillung. Dämonenbesessene rennen auf Jesus zu. Und dann gibt es natürlich noch Blinde, Stumme, Lahme. Also was immer auch ihr euch vorstellen könnt an Wundern, an großartigen Dingen, die geschehen können, Jesus macht es. Und dann kommt der Moment, wo Jesus zu seinen Anhängern sagt, jetzt sende ich euch aus. Ihr sollt genauso wie ich die Gegend durchstreifen und ihr sollt auch genauso wie ich solche Wunder tun. Naja, manche von den Leuten, denen ihr begegnen werdet, werden euch nicht ernst nehmen und werden nichts von euch wissen wollen, werden euch für Scharlatane halten. Aber braucht ihr euch keinen Kopf machen für, sondern ihr geht einfach raus aus dem Dorf, wo sie euch nicht begrüßen und schüttelt den Staub von euren Füßen und denkt euch einfach, diesen Leuten, die euch da abgewiesen haben, denen wird es später einmal im Gericht Gottes schlimmer gehen als Sodom und Gomorra. Wow. Wärt ihr nicht auch gern dabei gewesen? So eine Stillung des Sturmes erleben? So ein Aussätzigen? Nicht so, irgendjemand hat eine Hand, die einen halben Zentimeter kürzer ist als die andere und das wächst dann, sondern ein richtiges Wunder zu sehen? Nicht irgendjemand mit Rückenschmerzen, dem man die Hand auflegt, sondern da steht wirklich jemand auf dem Rollstuhl aus und kann richtig laufen? Und dann diese Aussicht, das selber zu machen? Wäre das nicht stark? Stellt euch das mal vor, ihr geht auf die Kinderintensivstation in der Uniklinik. Und ihr könnt nicht nur einfach irgendwie Beseelsorgern und Eltern trösten, sondern ihr würdet da durchgehen und die Sache wäre erledigt und alle wären geheilt. Das wäre doch der Hammer. Naja, Jesus hat gesagt, ihr werdet kein eigenes Haus haben. Das ist nicht nur für Schwaben schwer zu schlucken, sondern war auch in der damaligen Zeit so, weil nämlich Miete zahlen liegt nicht in der Natur des Menschen. Die Menschen hatten dort zumeist ein Haus, außer sie waren wirklich wirtschaftlich in schwierigen Situationen. Und geregeltes Einkommen gab es auch nicht und geregelte Arbeitszeit kannst du so als Messias-Jünger auch vergessen. Aber meine Güte, für diese Möglichkeit und in diese Begeisterung hinein, wo die Jünger denken, boah, was haben wir erlebt und jetzt dürfen wir selber das machen, in diese Begeisterung hinein sagt Jesus zu seinen Schülern, und ich lese aus Matthäus 10, seht doch, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen, aber zugleich aufrichtig wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern, die in den Synagogen tagen und euch dort auspeitschen. Ihr werdet auch vor Regierungsbeamten und Königen stehen müssen, weil ihr euch zu mir bekennt. Und ihr sollt als Zeugen für mich eintreten vor ihnen und den Heiden. Wenn man euch den Gerichten ausliefert, macht euch vorher keine Sorgen darüber, was ihr sagen sollt, sondern sagt, was euch in dem Augenblick einfällt. Denn nicht ihr werdet dann reden, sondern es ist der Geist des Vaters, der durch euch redet. Tja, das ist nach dieser Begeisterung für das großartige Handeln Gottes, Zeichen, Wunder, Sturmstillung, wie so eine kalte Dusche, als Schafe unter die Wölfe. Ich meine, was immer man sich da vorstellt, gut klingt das nicht, als Schaf unter die Wölfe. Was meint Jesus damit, Schafe unter die Wölfe zu senden? Nun, beide Tiere, sowohl das Schaf wie auch der Wolf, sind Tiere, die symbolisch sehr stark belastet sind und wir haben unsere eigenen Vorstellungen, was wir so damit assoziieren. Wir sehen vielleicht hier in Deutschland den Wolf als einen Vorfahren des Hundes an, also ein ganz enger Verwandter des besten Freundes des Menschen. Und so sind viele vielleicht froh, wenn in den deutschen Wäldern der Wolf wieder heimisch wird. Und sie freuen sich darüber, weil der Wolf ist ja eigentlich auch nur nichts anderes wie ein Hund. Nur so ein bisschen anders halt. Und wir wissen auch über das biologische Gleichgewicht, das man in der Natur braucht und dass der Wolf ein wichtiger Bestandteil dieses biologischen Gleichgewichts ist. Und dass einiges in unseren Wäldern aus der Balance geraten ist, als diese Raubtiere ausgerottet worden sind. Von daher begrüßen wir das vielleicht und sagen, ja, super, dass sozusagen wieder ein Stück Natur bei uns kommt und dass wieder eine Balance von selber sich einrichtet. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht einige unter uns, die sich an die dunklen Geschichten und Mythen vom bösen und gierigen Wolf erinnern und die sich denken, ja, das muss doch einen Grund geben, dass der Wolf so böse dargestellt wird. Das kann doch nicht sein, dass der einfach nur so der nette Kerl von nebenan ist. Das Alte Testament sieht den Wolf ganz klar als ein gefährliches Raubtier. Für kriegsführende Halbnomaden ist es darum ein Ehrentitel, wenn man mit einem Wolf verglichen wird. So heißt es im ersten Buch Mose über den Stamm Benjamin. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen frisst er die Beute, am Abend teilt er den Fang. Klar, wenn man so als kriegerischer Halbnomade durch die Gegend läuft und hin und wieder mal eine Karawane überfällt, wenn man dann zu einem sagt, Mensch, du Wolf, das geht runter wie Öl. Und diese positive Sichtweise spiegelt sich zum Beispiel auch in der Legende von Romulus und Remus wieder, die als Kinder des Kriegsgottes Mars von einer Wölfin gesäugt wurden. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, die beiden Söhne vom Kriegsgott Mars, Romulus und Remus, wären von einem Schaf gesäugt worden. Das passt nicht, ne? Das kommt nicht gut rüber. Du kannst nicht ein Weltreich aufbauen, indem du sagst, ich bin von einem Schaf gesäugt worden. Aber wenn du sagst, eine Wölfin hat uns aufgezogen, das gibt Respekt. In den jüngeren Schichten des Alten Testamentes, in denen sich eine Kultur widerspiegelt, die viel weniger mit kriegerischen Halbnomaden zu tun hat, als vielmehr mit sesshaften Menschen, die von der Landwirtschaft leben, und Viehzucht leben, da begegnet uns der Wolf mehr als Symbol für Gefahr, für Gesetzlosigkeit und Gier. Und Anwesende sind jetzt ausgeschlossen, das ist Hesekiel, der das sagt. Ihre Beamten sind wie Wölfe, die auf Beute aus sind. Sie vergießen Blut und richten Menschenleben zugrunde, um Gewinn zu machen. Hier sehen wir also jetzt den Wolf als das Symbol für Gier, Macht und räuberische Erpressung. Und bei der Beschreibung des Friedensreiches des Gottes wird auch der Wolf aufgenommen als das Gegenüber zum Schaf, um die Besonderheit dieser Zeit des Friedensreiches Gottes zu unterstreichen. Da heißt es in Jesaja, dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein Junge kann sie hüten. Es ist wichtig, dass es ein Junge ist, der die hüten kann. Weil normalerweise, wenn du weißt, dass um die Herde ein Wolf, ein Panther oder ein Löwe, einen Rudel Löwen herumschleicht, dann weißt du, da kannst du nicht ein Kind auf das Vieh aufpassen, sondern da brauchst du Männer, da brauchst du Krieger, da brauchst du Leute, die gut bewaffnet sind und mit diesen Waffen umgehen können. Wenn also ein Junge sie hüten kann, dann wird deutlich, alles, was diese Welt gefährlich und räuberisch macht, ist nicht mehr vorhanden. Deswegen kann der Wolf beim Lamm liegen. Und an anderer Stelle wird beschrieben, dass Jesus deswegen der großartige Hirte ist, weil er nicht so ist wie einer dieser angemieteten Hirten, die bei angesichts einer Gefahr, wie zum Beispiel einem herumschleichenden Wolf, sofort abhauen, sondern dass Jesus der Hirte ist, der da bleibt und der in der Gefahr dabei ist und auf den Verlass ist. Was bedeutet also diese Situationsbeschreibung, wenn Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe? Und damit kommen wir zu meinem ersten Gedanken. Hui. Diese ganze Geschichte von Zeichen und Wunder, den Staub von den Füßen schütteln, wenn sie euch nicht haben wollen, das gibt einem das Gefühl von Christsein ist, als Christ bin ich Beherrscher der Welt. Ich bin der Repräsentant des Schöpfers von Himmel und Erde und er hat seine Macht in uns hineingegossen und wir schweben hier über diese Welt und regeln alles. Und dann gibt es die, deren Leben wir grundlegend ändern, weil sie darum bitten und sie werden geheilt und alles wird besser. Und dann gibt es die Leute, die das nicht wollen und das ist ganz, ganz schwierig, wenn die das machen. Aber dieses Bild von Jesus macht deutlich, so ist das nicht. Was passiert, wenn eine Herde Schafe auf ein Rudel Wölfe trifft? Ich meine, was wird dann passieren? Ich meine, jenseits aller biologischen und ethischen Bewertungen. Nun, da stehen die Schafe, da stehen die Wölfe. Irgendwann kriegen die Schafe Hunger und fangen an zu grasen. Irgendwann kriegen die Wölfe Hunger, gucken sich die Schafe an und der Speichelfluss fängt an. Und dann wissen wir alle, wie es mit den Schafen weitergehen wird. Die Wölfe werden die Schafe fressen, nicht andersrum. Das ist die biologische Gegebenheit. Und Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für uns, glaube ich, ist dieser Abschnitt der Bibel weit hergeholt. Das ist nicht das, was ich in meinem Alltag so erlebe als Christ oder wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich bin Pfarrer. Dass ich so das Gefühl habe, jetzt stehe ich armes Lamm in einem Rudel Wölfe. Aber unzählige Christen in der Welt erleben genau das tagtäglich. Das ist uns nicht so bewusst, aber weltweit gesehen gibt es große Mengen von Christen, die genau das erleben und die sich genau so fühlen wie Schafe unter den Wölfen. Das denken ganz logisch Menschen, die in Staaten sind, die totalitär sind oder die Christen verfolgen. Die erleben das. Und die erleben, dass obwohl sie vielleicht beten und um Befreiung beten, dass der Staat mächtiger ist als sie. Und dass nicht der Staat stirbt, sondern die Christen getötet werden. Für die passt dieses Bild sofort. Und sie verstehen sofort, was Jesus damit meint. Ich sende euch als Schafe unter die Wölfe. Wir hier in Deutschland leben in einer besonderen historischen Situation. Wir leben in einer Ruhezone, die ungefähr seit 60 Jahren existiert. Und in diesen 60 Jahren haben wir Christen uns hier in Deutschland gut einrichten können und in Frieden leben können. Und natürlich gibt es hin und wieder mal einen Lacher darüber, wenn wir erzählen, dass wir in der Bibel lesen, oder gibt es dumme Meldungen in irgendwelchen Zeitungen über Christen oder über Kirchen oder sonst was. Aber wir leben in einer Ruhezone. Von daher glaube ich, ist dieser Gedanke des Schafes unter die Wölfe für uns nicht ein unmittelbar verstehbarer Gedanke. Aber ich glaube, auch wenn wir momentan nicht in Verfolgung leben, sondern in Frieden, eine Sache können wir trotzdem davon lernen. Wir leben hier nicht als Herrscher der Welt. Und zum Leben von Christen gehören vielleicht außergewöhnliche Wunder und tolle Erfahrungen mit Gott. Aber genauso gehören zu unserem Leben auch Niederlagen und Ereignisse, wo wir nicht verstehen, warum Gott das zulässt. Genauso wenig wie Schafe sich vorstellen können, warum lässt Gott das zu, dass hier die ganzen Wölfe frei rumlaufen? Genauso gibt es auch in unserem Leben Situationen, wo wir nicht verstehen können, warum das geschieht. Wir müssen bereit sein, als Christen auch Niederlagen und Ungerechtigkeiten auszuhalten. Und unser Glaube muss das aushalten können. Mein zweiter Gedanke, wie soll man denn dann als Schaf überleben? Ich meine, wenn ich die Schafe unter die Wölfe jage, dann kann so ein Schaf ja auch sagen, ja meine Güte, dann kann ich mich ja gleich hier hinlegen und aufhören zu atmen. Da habe ich die gleiche Chance, tut nur nicht so weh oder so. Ich habe mal ein Zitat von Charlie Brown gelesen, was ich leider nicht mehr so richtig wiedergebe. Ich habe es versucht im Internet zu finden, aber ich habe es nicht gefunden. Es gibt von Charlie Brown gibt es den Satz, man muss als Kind verstehen, wie Erwachsene denken, wenn man in der Welt der Erwachsenen überleben will. Und da finde ich, das stimmt irgendwie. Ne? So als Kind muss man lernen, wie Eltern ticken. Also wenn du ein Weihnachtsgeschenk haben willst, was deine Eltern dir nicht schenken wollen, musst du versuchen, denen das schmackhaft zu machen, aber in dem Denken der Eltern. Ah ja, mit dem neuen Computer kann ich ja total gut Hausaufgaben machen. Oder so. Um noch einen nachzulegen, Paulus sagt, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Wölfen ein Wolf. Wäre das nicht die angemessene Reaktion, zu sagen, okay, jetzt sind wir die Schafe und da vorne sind die Wölfe, aber die Wölfe hören ja Schafen gar nicht zu, die mögen die zu sehr. Wir müssen den Wölfen einfach als Schafe, nicht als Schafe, sondern quasi wie Wölfe begegnen und dann wird das schon gehen. Dann werden wir Auge in Auge reden können miteinander und wir haben Zeit, mit denen zu reden überhaupt. Was Jesus empfiehlt, ist ein ganz klein bisschen so, aber nicht so richtig. Sondern er sagt einen sehr besonderen Satz. Er sagt, seid klug wie die Schlange und aufrichtig wie die Tauben. Die Schlange ist auch so ein symbolbeladenes Tier. Die Schlange ist das Symbol für das Böse. Also nicht für jemanden, der mal gierig ist oder der ein bisschen räuberisch ist, sondern für das Böse. Erinnert euch, Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva, die Schlange schafft es, Adam und Eva aus dem Paradies zu bugsieren, indem sie ganz raffiniert fragt und nicht sagt, habt ihr nicht Lust, einen Aufstand gegen Gott zu machen? Nein, sie fragt, sollte Gott etwa gesagt haben, das ist raffiniert und schlau. Die Schlange ist das Symbol für das Böse, für den Feind Gottes. Und so klug und raffiniert, wie diese Schlange ist, so klug und raffiniert, sagt Jesus, sollt ihr sein. Und dann sagt Jesus, aber gleichzeitig seid aufrichtig wie die Tauben. Die Taube kommt als Symboltier in der Bibel nicht so oft vor, aber sie kommt zum Beispiel vor, als Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Da heißt es, und der Geist Gottes schwebte auf Jesus runter wie eine Taube. Das heißt, in diesem Kontext wird die Taube assoziiert als ein Symbol, als ein passendes Symbol für die Gegenwart Gottes. Und der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, da sagt Jesus, seid aufrichtig wie die Tauben. Und das ist eine spannende Sache, eine Aussage, wie sie relativ oft in der Bibel zu finden ist. Dass nicht gesagt wird, so ist es oder so ist es, sondern dass sozusagen zwei Extrempunkte definiert werden und dazwischen liegt ungefähr das, was wir tun sollen und wie wir sein sollen. Und der eine Extrempunkt ist, seid klug wie die Schlangen. Das bedeutet im Grunde genommen, holt das Maximum raus. Versucht alles. Seid so raffiniert, wie es irgendwie geht. Und dann heißt es aber auf der gleichen Seite, und seid aufrichtig. Das heißt, seid wahrhaftig. Ihr dürft so klug sein, wie es geht, aber ihr habt trotzdem moralische Maßstäbe. Und jetzt bin ich nach dem ersten Gottesdienst von jemandem gefragt worden, dass das dieser Punkt der Predigt unklar war. Und jetzt möchte ich euch folgendes Beispiel geben. Das habe ich aus einem Film raus, der heißt Margin Call. Da geht es um die Pleite der Lehman Brothers, also diese Riesenbank, die da pleite gegangen ist in Amerika. Und da gibt es eine total coole Szene. Die entdecken auf einmal, dass ihre ganzen Schuldpapiere, was weiß ich, diese komischen Derivate oder was das für ein Kram ist, also dieses Zeug, näher kann ich das irgendwie nicht beschreiben, dass das nichts mehr wert ist, sondern dass das zerfallen wird, weil diese Schulden nicht gedeckt sind. Und sie überlegen, was sie damit machen. Und wenn sie die behalten, dann wissen sie, dass sie am nächsten Tag den Laden dicht machen können, weil sie sich vollkommen übernommen haben. Also entscheidet der oberste Boss und sagt, verkauf die ganzen Papiere einfach. Und dann sagt jemand der Ausführenden, sagt, ja, aber dann verkaufen wir ja unseren Kunden, die wir seit langem kennen, verkaufen wir denen ja Dinge für viel Geld, von denen wir wissen, dass sie nichts wert sind. Und dann sagt er, wieso, hast du da ein Problem mit? Wir verkaufen das, die Leute entscheiden sich ja selber, ob sie das kaufen oder nicht. Das ist doch nicht unsere Verantwortung, wenn die irgendeinen Kram verkaufen, der nichts wert ist. Die haben sich ja selber entschieden. Wir haben ja niemanden die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du kaufst das, sondern die kaufen das freiwillig. Naja, und wenn sie so doof sind, dann ist das ihre Entscheidung. Das ist freie Marktwirtschaft. Und das ist meiner Meinung nach eine Situation, wo das passen würde. Es geht darum, so schlau wie möglich zu sein. Aber gleichzeitig aufrichtig ist das nicht. Es stimmt, was dieser Mann sagt. Diese Leute kaufen dieses Zeug freiwillig. Aber aufrichtig ist es doch nicht. jemandem was anzupreisen, von dem ich selber weiß, dass es nichts wert ist, aber ich tue trotzdem immer noch so, als wenn es sich lohnen würde, zu kaufen. Und ich treffe diese Person nicht zum ersten Mal, sondern habe schon öfter mit der gesprochen und habe der was verkauft und habe eine Vertrauensbasis aufgebaut und jetzt benutze ich die. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo Jesus sagen würde, okay, jetzt bist du in der Situation, wo du wirklich schlau bist, aber es ist nicht mehr aufrichtig wie die Tauben. Es ist hinterhältig. Das geht nicht mehr. Okay? Das ist zum Beispiel für so viel wie möglich rausholen, so schlau und raffiniert wie möglich sein, aber gleichzeitig aufrichtig zu sein. Und zwischen diesen beiden Punkten sollen wir uns befinden, sagt Jesus. Und das Spannende daran ist, dass jeder Mensch und in jeder Kultur und in jeder Gemeinde und in jedem Kontext dieses Gleichgewicht unterschiedlich definieren wird. Es wird immer Leute gehen, die stärker die Betonung legen werden auf die Aufrichtigkeit. Und es wird immer Leute geben, die eher sagen würden, ah, da geht noch was. Ganz ernst darf man das nicht nehmen. Das heißt, diese Anleitung, die Jesus gibt, überlässt uns persönlich die Entscheidung, was geht und was geht nicht. Aber weil es zwischen zwei Punkten ist und wir uns irgendwie dazwischen bewegen sollen, werden wir immer wieder mal zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Weil Jesus zwei Anforderungen an uns stellt, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. Guck, dass du tust, was geht, so schlau wie möglich und bleib aufrichtig. Okay, mein letzter Gedanke, von Schafen lernen. Und die Schafe sind nämlich gar nicht nur dumm, sondern die sind auch klug. Also wenn man so Filme aus Afrika guckt, wenn da so die Löwenrudel da rumliegen, dann sieht man ja immer, dass die Gazellen oder dieses Viechzeug, was es da so alles gibt, die grasen da einfach, obwohl da Löwen ganz in der Nähe liegen. Und da würde ich doch als Gazelle denken, das ist 10 Meter weiter liegt ein Löwe, da gehe ich doch nicht hin. Die Gazellen wissen genau, dass Löwen gefährlich sind und dass Löwen in der Nähe sind. Im Grunde genommen ist ja ganz Afrika voll Löwen voll, also wenn man diese Filme sieht. Ja, also war mal, keine Ahnung. Okay, also überall irgendwo, wo so eine Gazelle ist, kann auch mal so ein Löwe sein. Das heißt, diese Gazelle könnte ja eigentlich kaum noch Mut haben, irgendeinen Grashalm zu fressen, weil sie immer denkt, oh, da sind Löwen. Ich, arme Gazelle, bin unter Löwen gesandt. Das ist kein schönes Leben. Aber nein, die Gazellen spüren ganz genau, wann der Löwe einfach da so faul rumliegt. Und dann kannst du so voll neben dem grasen, das macht gar nichts. Oder wann der fertig ist mit Verdauen und aufsteht und sich denkt, ich liebe diese Gazelle. Dann werden diese Gazellen vorsichtiger. Es kann sein, dass wir als Christen in dieser Welt schwierige Situationen haben. Aber oftmals ist nicht jede Sekunde schwierig. Es geht in dieser Predigt nicht darum, oder in dieser Aussage Jesu, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, geht es nicht darum, uns Angst zu machen und zu sagen, ihr seid geliefert. Ihr seid jetzt schon Frischfleisch. Ihr wisst es nur noch nicht, aber ihr seid Wolfsfutter. Stellt euch schon mal in so einer Dose vor, wo drauf steht Wolfsfutter. Nein, Jesus sagt, die Situation ist, es gibt Wölfe, ihr seid die Schafe, es gibt grundlegende Unterschiede, ihr seid Vegetarier, diesen Fleischfresser, das wird so bleiben, damit müsst ihr leben. Aber es bedeutet auch zu erkennen, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wann wir als Schafe ganz in Ruhe bei den Wölfen leben können und den Wölfen vielleicht auch mal sagen können, wo der Hammer hängt, um was Gutes zu begreifen und vielleicht Vegetarier zu werden als Wolf, wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt machbar ist irgendwie. Aber dann gibt es Situationen, wo wir auch spüren müssen, es ist Gefahr und wir müssen vorsichtig sein. Aber wir müssen sozusagen nicht, wenn wir jetzt diesen Text lesen, den Rest unseres Lebens in Angst durch die Gegend laufen. So Schafe oder so Gazellen oder so, die wissen ganz genau, wann man vorsichtig sein muss. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Instinkt haben oder bekommen, zu sehen, wann sind entscheidende Situationen und wann nicht. Wann sollten wir uns überlegen, was wir sagen und was Gutes sagen, was passt und wann ist es egal. Aber wir brauchen nicht immer und überall, egal wo wir sind, Angst haben. Schafe und Wölfe, ein sehr angespanntes Verhältnis. Nicht für die Wölfe, mehr für die Schafe. Und letzten Endes, wenn Jesus sowas sagt, dann macht Jesus damit deutlich, Christsein bedeutet nicht immer, dass du eingeladen bist zu einem Kindergeburtstag, sondern Christsein bedeutet, dass es manchmal auch schwierig, traurig, gefährlich, unangenehm sein kann. Und die Frage, die wir uns angesichts dessen stellen müssen, ist, sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit, in solche Situationen hineinzugehen? Sind wir dazu bereit, Gott zu vertrauen und an ihn zu glauben, auch wenn Dinge sich nicht so auflösen, wie wir es uns erhofft, erwartet, erbetet haben? Und werden wir Jesus folgen, auch in Situationen, die wir uns selber nicht wünschen? Wir wollen uns nun Zeit nehmen, Gott zu loben. Und das erste Lied stellt im Grunde genommen diese Frage: Werde ich dir folgen?